Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, an den Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder 2x20 netto, euer wöchentlicher Futsal-Podcast aus Deutschland, Folge 157. Und auch in der 157. Folge sitzt hier der Futsal-Economist Daniel Weimar am Mikrofon. Auf der anderen Seite unser philosophisch angehauchter Sportwissenschaftler und Trainer Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hi!
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Daniel, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, was auch immer, an alle da draußen. Ich hoffe, es geht
Forrest Gump
dir, Daniel.
Nee.
Nein,
mal wieder.
Ich hoffe, es geht dir und ich hoffe auch, es geht allen.
Die Truman Show, das hatten wir schon mal. Ich habe mir schon mal, es war die Truman Show.
Ja. Ja, okay. Ah, okay. Auf jeden Fall, wann auch immer man hier das hört, ich hoffe, es geht einem gut und ich freue mich mit dir heute die 157. Folge zu durchlaufen, zu prozessuieren, was auch immer hier passieren sollte. Auf jeden Fall haben wir einiges in der Pipeline.
Mhm.
Und du möchtest bestimmt schon, du scharrst schon mit den Hufen. Ich merke es.
Ja, immer, ich schache hier vor allen Dingen in meinem Podcast-Schrank. Und der Podcast-Schrank ist um eine Attraktion reicher geworden. Ich danke ganz herzlich Baki Futsal Nürnberg für die Zusendung des Futsal-Kalenders. Wir hatten vor einigen Podcast-Folgen darüber berichtet, weil wir den Futsal-Kalender bereits auf Instagram oder Facebook gesehen hatten. Und nun haben uns die Jungs von Baki Nürnberg mit einem schönen Anschreiben zwei Kalender zugeschickt. Wunderschöne Bilder, die wohl ein Vereinsmitglied, Mannschaftsmitglied selbst gemacht hat. Und ja, echt toll, was will man sagen? Hat mich gefreut, steht jetzt hier. Schaue ich an und ich muss sowieso mal den Podcast-Schrank wieder neu abfotografieren mit dem Trikot von Jan Regensburg, den Kalender jetzt von Baki Nürnberg. Ja, ist ein bisschen angewachsen hier.
Daniel liebt Geschenke. Aber schön, jetzt auch mal ein sinnstiftend tolles Geschenk, ein Kalender für dich. So verpasst du keine Termine mehr, die wir gemeinsam haben. Ist auch nicht schlecht. Ja, also vielen lieben Dank für die Geschenke an den Podcast-Schrank, denn ja, er wird immer größer. Also zumindest vom Umfang, aber vom Raum nicht.
Wie vom, ja, okay. Nee, das ist aber ja, derselbe Schrank.
Inhalt, vom Inhalt wird es mehr. Genau. Ja, Daniel, ja. Das ist schön, dass du Geschenke bekommen hast. Haben wir denn sonst irgendwie noch was aus der Community gehört die Woche? Gab es da was? Nee,
ach so, Sebastian übrigens. Muss ich grüßen natürlich von Baki, der mir das geschickt hat. Sebastian Klauber.
Ich wurde auch
gegrüßt. Nee, nicht du, ein anderer Sebastian.
Schade, Klauber, genau. Ich wollte gerade hier so wunderbar mich grüßen lassen. Nein, aber liebe Grüße nach Nürnberg. Wir haben ja auch mal aus Versehen, glaube ich, die zum Deutschen Meister gesprochen. Sie waren nur Vizemeister. Das müssen wir nochmal erwähnen, glaube ich.
So gut. Dann gibt es einen drehenden HSV Panthers, denn dort gibt es einige personelle Änderungen. Zunächst geht Jos van Gerwen.
Mhm.
Klar, er hat eine weite Anreise. Er wohnt ja nicht in Hamburg. Er wohnt weiterhin in den Niederlanden, meine ich. Auf jeden Fall weite Anfahrt. Mhm. Und zudem geht auch noch Zabihi. Verlässt auch den HSV, so wie ich gehört habe. Mhm. Kam von Jannis. Vielen Dank, der Hinweis. Also da dreht sich etwas da beim HSV. Ich bin natürlich gespannt, wie die Jungs das auffangen werden. So, was ist dein Gefühl bei den HSV Panthers? Jetzt auch schon vielleicht so Blick nächste Saison?
Naja, so, lass uns mal kurzfristig einmal erst denken. Kurzfristig gesehen erstmal eine interessante Reaktion gezeigt, jetzt im Spiel gegen Wacker, da kommen wir ja noch heute drauf. Ich denke, man hat reflektiert, man hat die Situation dann auch bewertet. Und mit dem Trainer, der vielleicht unter der Woche selten bis gar nicht halt in die Trainingssession oder in den Trainingssessions dabei ist, da dann wirklich eine Entwicklung zu schaffen, ist sicherlich sehr schwierig. Und da hat ja auch der Mola Bejard, ich glaube, bei Radio Hamburg oder ähnliches war es, so ein kleines Interview gegeben, hat auch die Gründe dafür genannt. Das fand ich auch ganz interessant, kann man auch empfehlen an alle Zuhörer da draußen. Wer sich dafür interessiert, kann man da nochmal bei den HSV Panthers auf der Seite oder so nachschauen. Und da wurden auch diese Gründe benannt und man hat das auch so vorgehabt, das jetzt im Januar schlussendlich zu reflektieren. Und dann hat man jetzt gemeinsam entschlossen, dass das für die Entwicklung nicht förderlich ist. So, ich gehe sicherlich davon aus, dass man versuchen wird, zur nächsten Saison einen Trainer, ja, ein nicht spielender Trainer zu installieren. Aber Daniel, wer weiß, vielleicht wird es ja auch Michi Meier, vielleicht wird er nicht mehr spielender Trainer sein, ich weiß es nicht. Aber ich denke, man wird die Saison jetzt in dieser Konstellation, die jetzt noch vorhanden ist, zu Ende spielen. Und damit verbunden, ja, versucht man ja auch die Düsseldorfer so ein bisschen noch einzuholen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Anspruch, dass man da jetzt nochmal Reaktion rauszieht und sich in die Verantwortung setzt. Na, der Trainer ist weg und damit ist auch natürlich auch jetzt mehr Verantwortung auf den Rest. Und die werden jetzt natürlich da Gas geben müssen. Ja, das ist meine Meinung dazu oder meine Perspektive da. Mehr
Man
kann ich
kann
dir
es
leider
sicher,
nicht bieten.
ich biete es auch mal im Wunschkontext. Ich wünsche mir natürlich, dass die HSV Panthers das auch den Generationenwechsel hinbekommen, wieder auffüllen, die Trainer auffüllen und dass man da weiter durchzieht. Ja, lange Institution im deutschen Futsal und gerade tut sich viel, auch hinter den Kulissen des Futsals, kann man nur so viel sagen, da dreht sich viel. Viele erkennen, glaube ich, jetzt auch aktuell, dass es halt schwer wird nach einigen Jahren, auch in 2 Jahre Bundesliga, ist dann doch nicht so viel passiert, wie man vielleicht gehofft hat. Auch nicht nur vom DFB oder Verbandsseite, generell die Futsalentwicklung, Corona. Ja, sind ja viele Sachen, die da reinspielen in die Sache. Und das wird sowieso ein interessantes nächstes Jahr. Viel Veränderung. Erhoffe ich mir natürlich auch. Alleine schon, wenn ich an die Streamings denke. Also da muss ich mal definitiv was tun, wenn wir Futsal weiter voranbringen wollen. Auf der anderen Seite denke ich mir, Streaming und auch die Challenges, die natürlich jetzt besser geworden sind. Jetzt gab es ja die Challenge mit Heidiri und mit Lali von Wacker. War solide, war okay, haben wir schon mal gesagt. Das haben sie jetzt wenigstens so weit gut gemacht, dass es okay ist. Auf der anderen
Ja.
Seite denke ich mir, da bin ich mal auf deine Meinung jetzt auch mal gespannt. Das ist ja alles ein Top-Down-Ansatz. Also Futsal von oben herab planen, auf dem Reißbrett vielleicht sogar und dann hoffen, dass es in die Breite geht, eben durch Challenges, durch Livestreaming, durch die Bundesliga. Jetzt mal so rückblickend nach 1,5 Jahren, Sebastian, was ist so, ja, ist das ein Ansatz, der für Deutschland funktioniert, oder?
Es ist ganz interessant, weil du ja natürlich auch schon Faktoren wie Corona genannt hast. Wir haben die Bundesliga während Corona gestartet, wodurch natürlich auch schwer abzurechnen ist jetzt mal, warum man vielleicht Stagnation hat, beziehungsweise wir haben auch vor in der vorletzten Sendung, glaube ich, über den Flächenbrand gesprochen, der ja durchaus weiter brennt, ne? Streamingrechte, Vision, Masterplan, DFB, ne? Wo ist da was? Von daher ist das ganz spannend, mal zu reflektieren, ob so ein Top-Down-Ansatz auch im Jugendbereich, vor allem mit den U19-Mannschaften, ob es nicht andere Ansätze gäbe, die man schlussendlich ausprobieren sollte, um wirklich, ich sag mal, eine Entwicklung zu fördern. Ja, wenn man Top-Down hat, dann weiß man auch ganz genau, dass dort nicht viel unten ankommen kann. Da ist ein langer Weg, hierarchisch, ne? Und so, ich habe es beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal auch schon gesagt, ne, mit der Funinho-Folge unter anderem, dass Futsal vielleicht auch als Teil des Fußballs verstanden werden kann und über diesen Weg vielleicht bottom-up, ja, wachsen könnte, um dann ausreichend Breite zu gestalten, die schlussendlich in einer Spitze mündet. Ne? Bottom-up oder man nennt es ja auch bipolar. Bipolar, das heißt von beiden Polen sozusagen gearbeitet wird, dass man zu diesem aktuellen Top-Down-Ansatz nochmal ganz klar jetzt auch und auch ganz, wie soll man sagen, auch intensiver von unten rangeht. Auch die Landesverbände noch weiter in die Verpflichtung nimmt. Ja, aber wie, ist halt die Frage.
Ja, das
Aber der
Wie.
Top-Down-Ansatz, der hat bisher
Gut,
sicherlich nicht
wir hatten ja,
die Ergebnisse
wer unser
erbracht, die wir uns
Podcast
erhoffen.
folgt, der weiß ja, dass wir solche Konzepte hier immer wieder vorstellen, die erfolgreich sind. Das waren niedrigschwellige Einschießkranz. Und irgendwie, ganz ehrlich, bei diesem ganzen Challenge- und Stream-Gequatsche, ja, was auf einer Ebene basiert, dass du schon eine Grundgesamtheit hast. Das wäre so, als wenn du über Rezepte und Zutaten und Gewürze philosophierst für ein Gericht, was du kochen möchtest, hast aber keinen Herd und keine Töpfe. Hm. Und du überlegst, ah ja, wie super wäre das jetzt mit den ganzen Gewürzen, den Zutaten in den tollen Töpfen, die du gar nicht hast. Und klar wird das Essen besser, wenn du teures Salz nimmst oder besseres Öl nimmst. Aber ohne eine Pfanne nützt dir das auch nichts. Und so kommt mir das langsam so ein bisschen vor. Mhm. Also dieses, ja, hätten wir alles, sollten wir es nochmal neu denken, alles. Wozu den Futsal? Da ist ja die Frage, wozu? Und nachdem ich auch die letzten Tage, Wochen auch mit durch unseren Podcast das so ein bisschen reflektiere, bin ich dabei, es kann nur über die Jugend, unser Killman-Effekt, duale Ausbildung, Jugendliche nehmen den Futsal mit, NLZs erkennen den Wert von Futsal, Jugendliche beginnen mit dem Futsalspiel, es entwickeln sich auch Jugendfutsal-Teams und dann hast du irgendwann eine Grundgesamtheit von mehreren tausend Jugendlichen, die das regelmäßig spielen, denn diese Winterfußballsache, Futsalsache funktioniert auch nicht. Da bleibt fast nichts hängen von dieser, was man 2014 eingeführt hat und man hat sich so einen Boom erhofft. Nix, es ist irgendwie nicht da, weil klar, die Spieler fangen ja, wo sollen die denn hin mit dem Futsalinteresse? Und ja, vielleicht hätte man aus heutiger Sicht die Millionen, die man im Futsal aktuell investiert hat, lieber an die Landesverbände distribuieren sollen, Anreize für Jugendteams oder auch generell Seniorenteams schaffen, reicht ja auch. Aber hey, wir brauchen erstmal eine Grundgesamtheit. Du kannst einfach nicht mit 100 Clubs und pro Club 20 Spieler, mit 2000 Spielern eine Bundesliga und dann setzt du so eine Challenge auf. Ich meine, was soll denn passieren mit dieser Grundgesamtheit?
Ja, es ist eine ganz spannende Perspektive, die du jetzt auch gerade aufwirfst, weil, oder besser gesagt, Fragen, die du aufwirfst, ne? Wir haben, wie du auch schon gesagt hast, in den letzten Folgen sicherlich einige Dimensionen dazu aufgemacht. Und das ist diese dritte Dimension, die ich meine. Also man hat sehr viel forciert jetzt in Sachen eigenständiger Futsalsport, aber halt ganz oben angesetzt. Also diese Top-Down-Ebene ganz grundsätzlich verfolgt. Da haben wir uns auch schon am Anfang gefragt, ist das der richtige Ansatz? Ich kann mich erinnern in der Folge Gesunde Bundesliga. Ich glaube, da haben wir ja ganz gut reflektiert und da in dem Raum, in dem Zeitraum hat man ja auch darüber diskutiert, ist das der richtige Zeitpunkt? Ich kann mich auch da noch an deine Thesen erinnern, wie du sagtest, ich glaube, das ist 4-5 Jahre zu früh. Und ich habe darauf geantwortet, ja, hoffentlich starten wir gesund, ja, oder bleiben gesund. Und damit meinten wir nicht unsere körperliche Gesundheit oder biologisch oder was auch immer, sondern schlussendlich auch die strukturelle Ebene, ne?
Man muss ja auch sagen, was wir damals auch vorhergesehen haben oder vermutet haben, ist absolut eingetroffen. Wir sehen in den Top-Teams Legionäre. Das Niveau wächst so schnell in der Spitze, dass du die jungen Spieler, die deutschen Spieler gar nicht da ranziehen kannst, weil das Niveau zu hoch ist und dann kannst du auch nicht deutsche Jugendspieler in den Teams einsetzen, wenn es um die Meisterschaft geht, denn dort von 4 Mann einen Testkandidaten an die Platte zu werfen, das war's. Dann verliere ich das Spiel eben. Dann ist es eben sehr eng auf hohem Niveau. Jetzt wie bei Hot gegen Jahn. 1-1. Ja, könnte denn Jahn mehr deutsche Jugendspieler bringen? Ja, in dem Spiel nicht, weil es ist einfach zu riskant in so einem Spiel.
Ja, wenn man das Spiel denn gezwungenermaßen oder Druck hat, das Spiel zu gewinnen. Und da ist ja die Frage bei einem Club wie Jahn Regensburg, der sich ja gesichert hat, ob da nicht auch mehr hätte kommen können jetzt oder ob da mehr kommen könnte. Ne? Hat auch sicherlich Gründe, dass da nicht so viel kommt. Aber das ist gar nicht so ein ist gar nicht so ein Beispiel, das ich jetzt herbeiziehen wollen würde. Du hast ja genannt, also Legionärstum steigt, ja. Das nimmt zu. Zumindest ist das so eine Entwicklung, die wir in den ersten anderthalb Saisons sehen können. Ne? Und ich will jetzt nicht, ist immer hart, wenn man sagt, wir haben es prognostiziert, weil na gut, aber wir machen uns Gedanken.
Ganz so ehrlich, einfach ökonomisch konnte es nicht anders laufen. Das ist einfach eine Ökonomie des Sports. Das ist ja, deshalb gibt es einen Sportökonom.
Ja, ich weiß sogar noch,
habe ich darin promoviert. War richtig überheblich.
Ja, du bist jetzt richtig der Arroganzchef hier im Raum gerade. Was ich aber sagen will, ist, wir haben auch prognostiziert, dass das ein Rattenrennen werden könnte und dass sogar Vereine jetzt einen Aderlass haben, sehen wir jetzt zum Beispiel bei Weilimdorf. Kann man so interpretieren, ne? Also, dass das so erste Verlierer des Rattenrennens sind, dieser Spitzenteams. Und es sind so Perspektiven, jetzt aber die Frage, jetzt haben wir diesen Top-Down-Ansatz. Und eine Lösung wäre aus meiner Sicht jetzt zum Beispiel, dem entgegen etwas zu geben, und zwar dem nächsten Schritt, dem Bottom-Up-Ansatz. Das heißt also bipolar werden, aus beiden Polen sich begegnen, näher kommen. Und das heißt auch die dritte Dimension des Futsals annehmen. Nicht nur Futsal als eigener Sport und auch nicht Futsal als Winter- und Hallenfußball, sondern Futsal als Teil des Fußballs zu verstehen. Diese Dimension anzunehmen, als integrativen Teil, damit wir den in eine breitere Masse kriegen, in die Jugendausbildung der Fußballspieler, duale Systematiken entwickeln, wie in Regensburg, wie in Bielefeld beim MCH. Dass man da weiter anschließt, um, wie du sagst, am Ende tausende Spieler zu haben. Vielleicht sogar mehrere hundert Vereine, die Abteilungen in der Hinsicht öffnen, die dann in dem erwachsenen Futsal, im eigenen Futsalsport münden. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der dann auf 5 bis 10 Jahre mit Generationsentwicklung erweitern kann.
Und dann kannst du dazu noch obendrauf setzen, damit es jetzt schneller im Seniorenbereich geht. Das, was Berlin in die 2010er Jahre stark gemacht hat, das, was Thüringen jetzt wieder für sich entdeckt hat, Niederschwelligkeit oder niedrige, also nicht Niedrigschwelligkeit, ja. Niedrigschwelligkeit für den Eintritt, ohne Passwesen, einfach zocken, am besten noch Trikots und Halle bereitstellen. Da kommen einfach 5, 6, 7, 8 Freunde, die zocken, haben da so ein Team, nennen sich die Toten Hosen, okay, das war jetzt richtig schlecht, aber nennen sich die Toten Buchsen.
Die Toten Buchsen.
Ja, und zocken da einfach 5, 6, 7 Mal und dann entwickelt sich über die Jahre daraus mehr in der Spitze, weil dann aus diesen Freundesteams gibt es die, die dann so ein bisschen mehr Hunger haben, wie es damals in Berlin war, und aus denen entwickelt sich dann auch mehr. Und die anderen bleiben unten so basic. Die bleiben mit ihren ohne das Passwesen. Und das ist für mich völlig verloren gegangen. In jedem Landesverband, auch der DFB, tut nichts dafür, diese Niedrigschwelligkeit wiederherzustellen, back to the basics, back to the roots, wie Futsal hier begonnen hat, an den Hochschulen als Freundesgruppen. Ja, geh zu Dominik Naujoks und zu Blumstadt United in Thüringen. Fragt, wie die das geschafft haben, dass jetzt irgendwie so 12 Teams zocken. Und, oder nach Südbaden oder nach Bremen. Das ist ja ein ähnliches System. Danach auf einmal will man wieder mehr. Bäm, wieder kaputt.
Ja, das sind aber so Erwachsenenansätze. Das
meine ich ja, on top. Ja. On top, oben drauf, damit du jetzt schon was ranschiebst. Genau. Jetzt schon, weil du brauchst die Lücke. Du hast ja gerade von 10 Jahren geredet. Das ist zu weit. Mhm. Du musst ja. Aus meiner Sicht sollte es jetzt einen Ansatz geben, dieses langfristige, wirklich Long Run. Zusätzlich brauchst du jetzt schon. Jetzt brauchst du Konsumenten für den Futsal. Das geht nicht mit den Challenges. Das ist Bullshit. Ich muss mal so sagen. Durch diese Challenges kommt keiner. Durch die Livestreams werden wir keine Futsal-Clubs mehr haben. Und das brauchen wir. Wir brauchen Clubs.
Lass mal das Thema erweitern. Lass mal ein bisschen weitergehen jetzt.
Lass mal positiv sein.
Genau, also so langsam merke ich so, du kommst in deinen
depressiv
Rage-Modus hier.
Ja, okay.
Aber die Challenges, du hast einen richtigen guten Ansatz, weil die Challenges bringst nicht in der Hinsicht, würde ich jetzt auch mal behaupten. Ich habe nämlich ganz spannenderweise am Wochenende mit Cantastic, heißt er, Hakan Kotschermann, Influencer und so weiter, der das für den MCH Futsal Club damals gemacht hat, hier die Challenges, die dann bis zu 8 Millionen Aufrufe hatten in TikTok. Natürlich haben wir schon über die Zahlen gesprochen, aber unabhängig davon, der wusste, was er macht, und mit dem habe ich am Wochenende mal kurz gequatscht und über die Challenges, wie er die findet, weil es sind halt, also vor allem die zweite, das ist halt so eine typische MCH-Challenge gewesen von damals. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hat sicherlich schon mal jemand erfunden. Naja, man kann ja mal recherchieren, ob man die schon mal gefunden hat im Futsal. Auf jeden Fall fand ich das ganz spannend, was er dazu reflektiert hat, weil er ist Profi. Er ist wirklich Profi in dem Bereich. Und oder zumindest hat er sehr professionelle Gedanken dazu. Und was ich mitgenommen habe, ist, wenn ich das nämlich jetzt in Vergleich sehe, das, was ich beim MCH als Challenges gesehen habe, was da produziert wurde, und das, was der DFB macht, dann geht das eigentlich voll daran vorbei, was man eigentlich als Ziel haben müsste. Und zwar neue Zuschauer, neue Interessenten am Sport zu gewinnen, und zwar eine Bindung aufzubauen. Weil, was ich ganz spannend finde, bei diesem, ich vergleiche es nur mit den NCAA-Challenges. Man kann es mit vielen anderen Challenges der Fußball-Bundesliga-Vereine auch vergleichen. Aber da ging es nur um die Challenge an sich, um den Thrill dieses Zweikampfs zweier Teams, die da irgendwelche Übungen machen, die dann am Ende gewinnen oder nicht, mit dem Kreuz oder mit dem Haken. So, gut, ne? Du hast gewinnst oder nicht. Aber beim DFB geht es ganz stark darum, dann eine Nahaufnahme von den Spielern zu haben, die Kommunikation zwischen den Spielern zu haben. Problem ist aber, das sind unbekannte Protagonisten für den Zuschauer. Das ist kein Lionel Messi, das ist auch kein Profifußballer.
Das sind die Zuschauer, für die Zuschauer, die wir benötigen, nämlich die, die nicht.
Genau, für die neuen.
Für die neuen Zuschauer, genau. Richtig.
Da brauchen wir keine Charaktere darstellen oder Protagonisten, die sind unbekannt. Und das ist ein bisschen too much. Das ist die Storyline, da ist eine Story drin. Nee, es muss nur um die Challenge gehen. Dann hast du da blaue Licht da hinten, alles clean und bla bla. Alles schön aufgemotzt, sieht teuer aus, aber die Challenge kommt nicht rüber. Die Challenge irgendwie, das reißt einen nicht. Man denkt nicht, oh, hoffentlich gewinnt der eine oder der andere. Und das musst du halt mal in 30 Sekunden hinkriegen und nicht davon 20 Sekunden Nahaufnahmen von irgendwelchen Gesprächen der Spieler gefühlt, also so vom Gefühl her.
Also das fand ich ganz spannend. Damit wir die erreichen, die eben nicht im Futsal sind, die nicht die Protagonisten kennen, für die muss es etwas anderes sein als die Person im Mittelpunkt.
Richtig.
Die Challenge muss wirken durch was hat denn der NCA dann selber diesen
Spannung, Thrill? Die Spannung, die Emotion, auch dieser so echter Jubel auch, ne, wenn die sich da auch gegenseitig da mal irgendwie, also was ich meine ist einfach die Challenge im Mittelpunkt stellen und nicht dann so auf einmal den Kamerawinkel, neue Perspektive mit Nahaufnahme vom Spieler und so weiter. Also man muss es nur vergleichen, ich kann es auch kaum oder schwer beschreiben. Es ist ja auch einfach eine Erkenntnis, die ich aus dem Gespräch rausnehme.
Deshalb habe ich auch noch damals, weiß ich noch, im DFB-Call war, aber auch mein Ansatz, bitte mit Picke, irgendeine Sache mit Picke. Weil, ey, ganz ehrlich, wenn du so eine Challenge siehst als Fußballer und da ballern zwei erwachsene Männer mit der Picke aufs Tor und du kennst Futsal nicht,
denkst du, dann interessiert es.
What? Was machen die da?
Genau.
Ballern die mit der
das meine
Picke
ich
da
ja. Das meine ich ja. Ja. Nicht den Charakter der Spieler oder die Protagonisten als Stars darstellen, weil das sind sie nicht, sondern den Sport als Star darstellen, als
super,
was Besonderes.
Das ist spannend. Das ist,
ja? Genau. Ja. Das Besondere an diesem Sport reinzukriegen. Und das meine ich eben. Das sind gute Challenges vom DFB. Wir sind glücklich, dass sie da sind. Also das muss man nochmal klarstellen. Problem ist nur, wenn man das jetzt, wenn man einfach sich diese bisherigen Challenges von dem Verein anschaut und oder das, was man kennt, und dann das vom DFB anschaut, dann merkt man einfach, das, was die Vereine gemacht haben, thrillt einen irgendwie mehr. Da kommt man irgendwie mehr in den Sport rein, weil das spezifischer oder einfach auch
ich würde es mal so
real
sagen.
Ist real, realer, genau.
Wenn es dazu dient, die jetzigen Futsaler zu binden und den jetzigen Futsalern Content zu bieten, ist das genau richtig? Das würde ja auch zu mir, zu dem Argument eben passen. Wo will der Futsal hin? Wir brauchen Jugend. Ja, aber auch für die Bundesliga, die jetzt da ist, braucht es zum Beispiel Challenges als Add-on-Content. Das ist schon okay. Aber wenn man eben dann die Hoffnung da reinlegt, dass Streams und das neue Menschen an den Futsal bindet, und zwar so bindet, dass wir signifikant mal wachsen, ja, dann funktioniert das so eventuell nicht, wie du es gerade beschrieben hast. Super spannender Fall.
Genau, aber das ist halt die Frage. Da brauchst du diese Vision, dieses Ziel. Was ist eigentlich deine Absicht dahinter? Wozu machst du solche Challenges? So. Und dann muss man das daraufhin reflektieren, ob das erreicht wird damit. Und dann muss man das inhaltlich reflektieren, so wie ich es jetzt gerade versucht habe und wie du es zusammenfasst. Von daher ist das eine spannende Perspektive sicherlich. Also, man kann sich einfach ein Beispiel Challenges rausnehmen und das, was du gerade so, ich sag mal, relativ depressiv aufgebaut hast, einfach mal reflektieren. Dabei kann man dennoch glücklich sein, dass man da was macht. Problem ist halt nur, vielleicht ist das Ziel irgendwie nicht bekannt, was man damit erreichen will. Aber Daniel, komm, lass uns Thema changen, lass mal woanders hingehen oder willst du
ich
weiter?
Ich bin durch, wir können die Regionalliga starten.
Was, haben wir keine News mehr? Es gibt so viele News, Daniel.
Ja, dann mach du mal weiter, ich habe nichts mehr auf meiner Liste.
Du hast nichts auf deiner Newsliste.
Doch, hier, Jörg Jacobs, wäre vielleicht noch bekannt von Hunsrück, baut so eine Art Futsalfelder Outdoor mit seiner Firma. Super spannendes Projekt in Koblenz. Dort wird jetzt ein Outdoor-Futsal überdacht, Outdoor und mit Smart-Verbindung. Also man kann da über das Handy die Anlagen steuern. Super nice. Ich habe es mal angeschaut. Und die bauen da jetzt eine Pilotanlage mit Futsalfeldern, zwei Paddelfeldern. Also dieses spanische Badminton-Tennis. Keine Ahnung, ich habe es noch einmal gesehen in Spanien. Und ja, super spannend. Das ist so eine Nebennews dann noch. Schön, dass du deinen Jörg Jacobs, ja.
In den News. Aber es gab ja ein paar Transfers. Oder es gab, du hast ja schon die Trainergeschichte und den Spielabgang bei den HSV Panthers genannt. Aber Jahn Regensburg hat einen neuen Spieler. Ja? Und zwar Nathan Soares, so würde ich ihn mal aussprechen. Der ist nämlich ein Brasilianer, der zuletzt in Portugal gespielt hat. Und laut Regensburg, mehr oder weniger, ich will mal den Bericht zusammenfassen, zufälligerweise, glücklicher Zufall, dass er jetzt in Regensburg landet. Florian wollte mir dazu noch sicherlich was erzählen, nur hat das nicht mehr geschafft zum Start dieser Sendung, weil wir jetzt auch ein bisschen vom Zeitpunkt so aufgenommen haben. Aber ja, das dazu. In Regensburg gibt es einen neuen Spieler, einen neuen Brasilianer, der doch gespielt gegen Hot. Können wir gleich sicherlich im Spiel noch ein bisschen zu reflektieren. Das als weitere News. Ansonsten gibt es, wollen wir ein bisschen Werbung machen für den TSV Weilimdorf. Dort ist nämlich vom 20. bis 24.02. ein Futsalcamp für Fußballer und Futsaler. Ja? In der Spechtweghalle von 10 bis 16 Uhr, glaube ich, jeweils. Da gibt es Mittagessen, Trainingsshirts für 10- bis 17-Jährige. Und ja, man kann sich über tsv-school.de anmelden. So, oder geht auf die Seite des TSV Weilimdorf. Sowas unterstützen wir doch, Daniel, oder?
Ja, total schönes Projekt, absolut. Alle Projekte, die in diese Richtung laufen, eine Zielgruppe zu erreichen, die bisher noch unerreicht war, wunderbar. Schönes Plakat auch. Ja.
Genau. Und kommen wir noch zu auf ein anderes Thema, Daniel. Denn ich habe letztens, oder zumindest jetzt mit Fabian Nehm zuletzt korrespondiert, ein bisschen gesprochen. Und der hat mir noch ein Bild weitergeleitet, dass nun beim FC Barcelona Football Sala ein französischer Spieler sein Debüt gegeben hat. Ne? Und wir haben ja mal davon gesprochen, die Franzosen sind etwas, womit wir uns vergleichen können. Wir haben ja schon mal in der Folge auch über deren Ausbildungssystem Futsal Fußball gesprochen. Die haben ja eben diese dritte Dimension jetzt angegangen. Und die sind ja ungefähr parallel mit uns, mit dem Futsal gestartet. Und die sind aber nicht nur weiter als wir, Daniel, die haben uns wirklich ganz gnadenlos abgehängt, was auch immer. Und das nicht nur im Fußball, sondern eben auch im Futsal. Denn der Spieler, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Armin Benzlama, der hat jetzt sein Debüt gegeben für den FC Barcelona und ist neben den französischen Weiten, Mamadou Touré war es, Entschuldigung. Genau, der hat für Barcelona sein Debüt gegeben und ich glaube, der andere Spieler war Armin Benzlama, der hat für Ribera Navarra, der spielt da schon und das heißt, wir haben jetzt zwei französische Profis in der LNFS, Daniel. Wann meinst du, haben wir die ersten Deutschen in der LNFS?
Ja, das Benny Sahel war doch mal in der zweiten Liga oder dritten Liga in Spanien. Das
Ich
war
meine
schon das.
Top-Liga,
Ja,
Top-Verein, Barcelona.
natürlich, ja, natürlich. Ja, ich sehe auch keinen. Also bisher.
Ja. Ja, aber
Ist ja auch
da, das
schwer
ist
zu
auch.
sagen ohne Ausbildung. Also wir müssen das Potenzial bewerten. Und wer hat das Potenzial jetzt mit einem Trainingsaufwand wie bei Barcelona und Trainingsmethoden wie bei Barcelona? Dann da reinzustoßen. Vielleicht gibt es ja einen Jugendlichen, der mit 18, 19 sagt, hey, ich gehe nach Barcelona studieren und schließt
Ja.
sich dann, oder in Spanien generell, und schließt sich dann
Ja,
Top-Club
aber
an.
ich kann so ein bisschen aus der Erfahrung erzählen. Es ist jetzt nicht so einfach, als Spieler dort einen Platz in einer Profimannschaft zu kriegen. Die schauen sich die schon genau an. Denn die haben auch wenig Ressourcen, tatsächlich weniger als manch einer denkt. Und damit müssen die klarkommen. Das heißt,
Ja, was meine ich
Qualität.
mit Potenzial? Vielleicht erkennt dann jemand, ey, das ist ein
Ja.
Untrainierter, der ist jetzt schon auf dem Niveau.
Mit 20. Dann ist das schon
Ja, ich
leider fast
meine,
schon zu
wenn du
weit.
noch nie
Ja.
Futsaltraining hattest, why not? Naja, ich will
Ja.
nur ein bisschen.
Ja, genau, aber das ist eben, es ist nicht mal, nicht kaum vorstellbar, dass irgendein deutscher Spieler da aktuell Fuß findet in so einem Bereich. Und die Franzosen, die parallel mit uns ungefähr gestartet sind, ungefähr, die sind so weit gekommen. Und da sollte man hinschauen. Das ist der wichtige Punkt, wenn man sich entwickeln will. Deswegen führe ich es auf. Gut, das dazu. Aber Daniel, ich habe dann, was ich noch, wollen wir, ah, ne, ich habe noch ein Thema zur Bundesliga. Das können wir am Anfang der Bundesliga machen. Ich glaube, da stelle ich dir mal eine Frage. Die wird ganz interessant. Und damit verbunden würde ich aber sagen, so viele News brauchen wir jetzt auch nicht mehr raushauen. Lasst uns, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst uns in die Regionalligen gehen, Daniel. Erzähl mir mehr oder erzähl uns
Ja, ich
mehr.
bin jetzt hier gerade in der Regionalliga Süd. geöffnet. Dort gab es hohe Ergebnisse. Pask fegt Weil-Indorf 2 mit 16-2 vom Platz. Ansonsten, die Liga ist ja auch recht unspannend in der Spitze. Unten natürlich Neuenheim, Darmstadt, aber auch schon weit weg. Ne? Die Darmstadt hat 7 Punkte, Neuenheim 3 und der rettende Ufer wäre aktuell Weil-Indorf mit 16 Punkten schon. Also man wird auch unter Darmstadt, sehe ich gerade, auch 16 Spiele und Weil-Indorf 13. Also das scheint mir schon leider für Darmstadt 98, 99 fast unmöglich zu sein, hier noch zu retten.
Wenn es 18 Spiele sind, ist es unmöglich, Daniel.
Was ganz nett ist, ist auch Futsal Aigol ist dritter Platz. Finde ich stark, die Jungs irgendwie haben es da gut gemacht in den letzten Monaten und Jahren. Und auch hier gegen Karlsruhe SC 12-7. Was mich da in der Aufstellung von Karlsruhe SC kurz gefragt hat, ist René Huck, sehe ich hier. Ist das der René Huck von der TSG Mainz? Wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, ich denke schon, ist die Umgebung, das passt. Und so viele René Hucks im Futsal habe ich noch nicht von gehört. Also liebe Grüße an René Huck, ehemaliger Bundesligaspieler aus Mainz, der jetzt da wohl die Futsalschuhe schnürt. Ja, aber Daniel, hast du eigentlich schon erwähnt, dass der OFC Pars Meister ist?
Nee, aber dann hast du es jetzt erwähnt, aber bei dem, bei dem Punktabstand, Meister, erster.
Zweiter Teilnehmer nach den TSG Mainz letzte Woche. Haben jetzt im Süden den OFC Pass.
Christian wird mich hassen, dass ich mir das Staubkorn vergessen habe.
Ja, echt. Christian wird dir, nachdem er das hier gehört hat, noch eine verbal geben. Aber unabhängig davon sind jetzt bei 3 Spielen vor Schluss mit 11 Punkten uneinholbar mit Vorsprung vor den Betonboys München und somit eher nicht mehr einholbar süddeutscher Futsalmeister. So, oder Regionalligameister. So muss man es schimpfen.
Damit ist ja Darmstadt, ja, natürlich, weil.
Und Darmstadt auch, habe ich ja schon gesagt.
Aber du recht. Ja, habe ich gerade mal überlegt.
Aufmerksamkeit,
Darmstadt und Neuenheim ist tatsächlich abgestiegen. Beide sind abgestiegen.
Genau, sind beide abgestiegen. Ne? Gut, im Südwesten brauchen wir jetzt nicht hinschauen, oder? Da gab es da war wieder nichts. Aber im Westen gab es Action. Da gab es mal wieder Action. Lass uns in den Westen schauen, denn da ist da gab es auch ein spannendes Duell übrigens. Also, man kann erstmal sagen, die Top-Teams machen ihre Hausaufgaben. Der FC Gütersloh gewinnt 3-2 gegen den Wuppertaler.
Das war schon am 3.12. Das Spiel wurde vorgezogen.
Oh Gott, mein Überblick. Das habe ich nicht gesagt.
Piep.
So, piep. Okay, dann war das vom Zollen. Aber Detmold, das ist die Aussage, dass die Top-Teams ihre Hausaufgaben machen, ist richtig. Detmold gewinnt 8-2 in Köln beim Fenerbahce Sportclub am Rhein. Und ganz spannend, Daniel, der UFC Münster verliert. Und das muss ich sagen, nur 0-2 gegen den Spitzenreiter aus Köln, dem Futsal Panthers Köln. Denn, ich kann dir auch eins sagen, guck, wenn man dort genau hinschaut, und zwar in die Aufstellung und dann auf die Trainerbank. Weißt du, wer beim UFC auf der Trainerbank saß?
Oh, Fabian Nehm sehe ich hier.
Ja, Fabian Nehm hat jetzt auch die Männer trainiert oder zumindest gecoacht. Vielleicht hat das schon einen Effekt. Es ist auf jeden Fall ein enges Ergebnis. Und ich halte ja viel von Fabian. Und ich kann mir vorstellen, dass das einen Effekt hatte und Köln in super Besetzung da auch vom Verlauf des Spiels beide Halbzeiten nur knapp mit 1-0. Also von daher auch zum Ende erst das zweite Tor gemacht, Gilo Hiosawa in der 37. Minute. Von daher spannendes Ergebnis, weil wenn du auf die Tabelle guckst, ist ja Münster aktuell auch auf einem Abstiegsplatz, denn gehen wir davon aus, dass Köln vielleicht nicht in die Bundesliga aufsteigt, wäre Münster mit dem aktuellen Platz abgestiegen. Ja, das heißt, Fabian Nehm versucht da jetzt gerade den Feuerwehrmann zu machen vielleicht.
Oh, interessante These. Da wieder vor uns hier wieder was vorgeworfen wird, eine These. Bitte berichtet, wenn die These...
Feuerwehrmann in Münster.
Dazu muss man auch sagen, dass Niederrhein-Socker auch gegen den PCF Mülheim gewinnt. Und dadurch sehe ich jetzt noch da aus dem Loch rauskämpft. Also mega spannend. Unten, wird das echt eine super Sache. Ich hoffe ja, dass es die Mülheimer nicht trifft am Ende. Drücke ich natürlich den Daumen als alter Mülheimer. Schöne Grüße da. Und oben ist die Spannung irgendwie schon fast ein bisschen raus. Cheruska, Holzpfosten, kommt drauf an. Aber Naja.
Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, wie viel Detmold das Hinspiel gegen die Futsal Panthers Köln verloren hat. Aber wenn sie alles gewinnen, dann können sie gegen Köln das Rückspiel vielleicht noch den direkten Vergleich drehen. Denn,
Ah, sag mal
ne?
so, Köln hatte zwischendurch nur den Hänger, weil Hiroshima nicht dabei war, meine ich.
Ja,
Und
vielleicht ist
so,
es
jetzt
das.
sind sie eben wieder doch in der Bestbesetzung. Dann sehe ich da auch jetzt nicht keine Gefahr, dass man da jetzt noch
Okay.
so viele Punkte lässt. Also ich
Du
glaube, Panthers Köln.
gibst zum Ausdruck, dass die Futsal Panthers Köln aus deiner Sicht hier klarer
Ja,
Favorit sind.
und ich will Rainer van Indri, schöne Grüße.
Ja, das ist
Ehemaliger,
ein.
mein
Genau.
Ziehsohn sozusagen als Torwart, ist ja dann jetzt Ersatztorwart bei Panthers Köln im Tor. Vielleicht sehen wir dann ja in Relegationsspielen, vielleicht muss er dann in die Bude. Ja,
Fänd ich geil. Es gibt ja noch einen weiteren Ziehsohn, der gerade auch in der Bundesliga spielt von dir. Also von daher geht's da auch für
Ach
dich
so,
weiter.
ja.
Gut, gehen wir in den Norden. Was gab es denn da Schönes? Gab es da Spiele? Ja, es gab Spiele. Und zwar Fortuna Hamburg gegen Mayhahn verlieren zu 5 zu 0. Sparta gewinnt seine Hausaufgabe gegen Oldenburg 6 zu 2 und BTSK Kiel auch mit 4 zu 2 gegen Hannover 96. Auch da ist es spannend an der Spitze. PTSK liegt noch vorne mit 2 Punkten Vorsprung, aber Sparta mit einem Spiel weniger. Also höchst spannend. Da geht es auch in einem Zweikampf.
Und
Ja.
unten auch mit Hannover
Ach
gegen
ja.
die Futsal-Löwen Nordheide und
Ja.
Fortuna Hamburg ist auch alles eng. Also unten kann bis die letzten vier Plätze kann es alle noch erwischen. Einige wollen mal tausend. Ja,
Da
ist schon noch
hast du
eng.
recht.
Gut,
Da
ja.
hast du recht. Gut, aber
Nordost.
lasst uns weitergehen in den Nordosten. Gibt es da was Neues?
Oh,
Es
nur
gab,
ein
wenn ich
Spiel.
das richtig sehe, ein Spiel, das hat es aber in sich. Und zwar 14 Tore. 14 zu 0 gewinnt Karl Zeiss Jena gegen Omidan Dresden. Hat an der Tabellensituation oben nichts gerüttelt.
Also
Aber
wäre ja
ja.
schade, wenn wir in Dresden gar keinen Club nächstes Jahr sehen. Wir hatten den Heidenauer SV, wir hatten Borea Dresden, wir hatten Omidan. Wir haben das im November oder Oktober schon besprochen. Es wäre halt super gewesen, wenn die 30 zusammengetan hätten und ein
Da hast du recht.
Dresdner Club gemacht hätten, vielleicht sogar unter dem Dach von Dynamo. Das wäre eigentlich eine geile Sache gewesen mit Kaiserslautern, Dynamo Dresden. Da kannst du auch die alte DDR-Oberliga wieder auferstehen lassen. Das wäre schon geil.
Ja, das
Aber,
stimmt. Da hast du recht. Das
tja.
wäre schon geil. Aber hoffen wir, dass da in Dresden Omidan überlebt. Ganz einfach.
Also wir haben Liriafest, wir haben Mainz, wir
Ja.
haben Kölner Panthers,
Haas.
lege ich mich fest, und wir haben Paas. Und im Norden, da ist es noch spannend. Und im Süden, nee, das hatten wir ja schon, dann war es das. Ja, dann haben wir ja alle.
So viele sind es ja nicht, es sind eine Handvoll. Gut, aber Daniel, dann lass uns die letzte wichtige, bedeutsame Regionalliga auf den Tisch legen, und zwar die Futsal-Liga der Frauen im Westen. Da gab es nämlich das absolute Topspiel zwischen dem UFC Münster und Futsal Panthers Köln. Auch beim UFC Münster hier wiederum Fabian Nehm auf der Bank. Und man gewinnt, also die Mädels vom UFC gewinnen dieses Topspiel mit 5 zu 1. Und jetzt habe ich mich daran erinnert, dass das Hinspiel ja 4 zu 1 für die Futsal Panthers Köln ausging. Und da dachte ich mir, come on, bei so einer Liga, da darf doch nicht das Torverhältnis, sondern das wäre doch jetzt ein direkter Vergleich, das wäre doch geil. So, also habe ich mir die Durchführungsbestimmung angeschaut und ich muss mich revidieren. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie davon erzählt, dass da irgendwas mit Torverhältnis wäre. Aber in den Durchführungsbestimmungen der Liga steht Folgendes: Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich. Damit ist der
Ach.
UFC Münster nun mehr oder weniger, wenn sie denn dann noch ihr Spiel gewinnen, weil sie sind jetzt, ich verstehe jetzt auch nicht, warum sie nur 9 Punkte haben, aber da wird irgendwie noch ein Fehler drin sein. Aber wenn sie dann punktgleich mit dem Futsal Panthers Köln sind, ziehen sie an den Futsal Panthers vorbei, weil sie jetzt mit 5 zu 1 gewonnen haben und das Hinspiel nur 4 zu 1 verloren haben. Laut Durchführungsbestimmungen des WDRVs, und die sind verbindlich. So, da wollte ich nochmal genau hinschauen. Und deswegen ganz, ganz wichtige News aus meiner Sicht, ne? In der Frauenfutsal-Liga. Also cool. Es gab wieder einen Wechsel an der Spitze, wenn man so möchte. Es muss natürlich noch Spiele gewonnen werden, aber du weißt ja auch selbst, ich glaube, der UFC Münster ist da gegen die anderen Vereine immer auch der Top-Favorit. Ja, von
Ja,
daher.
das nochmal richtig spannender Fakt auf jeden Fall, den du rausgesucht hast. Soll ich nochmal so eine Random Liga hier bei mir?
Es gab doch eine neue Landesliga, ich glaube die Niedersachsenliga, oder? Gab es da nicht was? Guck mal eben kurz, ich gucke da auf jeden Fall
Was?
mal. Ja,
Okay.
glaube, da gab es was.
Nee.
Verbandsliga, Niedersachsen, doch.
Oh, das bei mir.
Sind ja jetzt gestartet.
Herren.
Ja.
Ach, ja, okay. Stimmt. Das
Tatsache.
hatte ich, das habe ich ja völlig aus dem. Sehr gut. Wen haben wir denn da alles? Ach so, drei Teams? Ist das zwei Staffeln?
Staffel,
Nee, Staffel
zwei
Mitte. Wie
Staffeln.
kann ich denn jetzt in dieser App die Staffeln wechseln?
Staffel, also Staffel West. Ich kann dir erzählen, wer in den Staffeln
Ich stehe
ist.
nur Staffel Mitte mit drei Teams.
Ja, ich
Dann
sehe
lass
jetzt
mich die
Staffel.
Staffel Mitte wenigstens vorlesen. Dann kannst du die anderen vorlesen. Ja, wir haben da
Bitte.
Polizei Hannover, Hannover 96-2 und SC United. Ja, wen hast du
Okay,
denn?
super. Ich habe in der Staffel West hier aus der Osnabrücker Umgebung Blau-Weiß Hollage, die dort auch
Ah, ja.
nach 4 Spielen mit 12 Punkten das Ding wohl für sich machen. Dann den TKW Nienburg und GVO Oldenburg. Na, das ist die Staffel West. Und es gibt noch eine Staffel Süd, Daniel, falls du es nicht aufrufen kannst. Da gibt es aber nur zwei Vereine, und zwar den GSV Hildesheim und den SC United e.V. Und dort wohl ist das Spiel am 28.01. 18 zu 2 geendet. Das heißt, der GSV Hildesheim wird da wohl in dieser Staffel Meister. So kann man es wohl sagen.
Aber die
Ja.
Jungs spielen hier scheinbar keine 2x40 Minuten, 2x20 netto und in derselben Halle. Es scheint auch wieder so ein Sammelspieltag zu
Ja,
sein. Das
genau.
heißt, wir haben hier wieder, also die vierte Hobby-Liga, wir nennen es ja mal Hobby-Liga, nicht abwerten, aber
Ja.
einfach Abgrenzung zu ganzjährigem Spielbetrieb, 2x20 netto, offizielle Regeln. Das heißt, wir haben Südbaden, wir haben Niedersachsen, wir haben Bremen, wir haben Thüringen, weil wir da vorhin gesprochen haben, Niedrigschwelligkeit. Aber gut, hier sind es ja auch richtige Vereine, die hier nur spielen, ist ja Unterschied zu Thüringen auf jeden Fall.
Aber man hat einen Wettbewerb und das ist gut, damit man auch schlussendlich jetzt da einen Meister generieren kann, um die Regionalliga wiederum zu stärken. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dann
Schön,
unterbaut zu haben.
ja.
Schön, Daniel, das ist doch mal eine schöne Liga gewesen. Also zumindest das, was, so wie wir es jetzt nennen, halt so eine, ja, nicht Hobby, aber es ist so eine Winterfutsal-Liga, so nennen wir das mal.
Winterfutze.
Gut,
Ja, genau.
genau. So, Daniel, hast du noch irgendwas? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen
Oh,
zu den Regionalligen?
auf dem Herzen. Nee, dann,
Nee,
da,
dann
dann,
über.
dann. Wollen wir rübergehen? Ach, jetzt wollte ich mir.
Ich hab's nicht gehört.
Jetzt wollte ich, ich glaube, ich weiß gar
Bundesliga.
nicht, ob man es gehört hat. Ich hätte es vorher testen sollen. Inwieweit man das hört. Naja, Bundesliga,
Das
ja,
war
die
ein
Sorgen.
Test. Ja,
Da sind sie.
genau. Aber Daniel, bevor wir in die Bundesliga starten, jetzt meine Fangfrage an dich. Und zwar, ohne dass du es weißt oder dass du drauf geschaut hast, aber in der Torjägerliste der Bundesliga, wie viele deutsche Spieler sind unter den Top 10?
Top 10. Also, ja, das muss man wissen. Zwei?
Also, okay, das ist sogar, ich glaube sogar richtig, denn mit Spieler mit deutschem Pass, so können wir es natürlich sagen als Deutsche,
Ja.
sind Gabriel Oliveira und Davut Wehab, also Gabriel Oliveira von Hott und von Davut Wehab von dem Stuttgarter FC, jeweils mit 11 Toren auf Platz 6 der Bundesliga-Torjägerliste. Aber nehmen wir mal, ich glaube, nehmen wir mal
Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug
Top
Sorgen
10, da
damit.
gehört dann nämlich noch ein Spieler dazu, wobei die Top 10 von drei deutschen Spielern besetzt sind. Also der 10. Platz wird von drei deutschen Spielern besetzt. Suat Ak, Aytürk Getschim und Yusuf Spu. Mit 10 Toren, also ein Tor weniger als die anderen beiden, auf Platz 10, geteilter Platz 10. Also jetzt ist die Frage, können wir jetzt sagen, fünf deutsche Spieler haben wir in den Top 10? Aber ich kann dir sagen, wie viele Nationalspieler davon drin sind. Von den fünf sind nur drei Nationalspieler. Yusuf Spu noch nicht und auch Davut Wehab vom Stuttgarter Futsalclub noch nicht Nationalspieler. Aber ich finde das eine interessante Zahl. Ne, also es ist nicht die Hälfte, weil es ein geteilter 10. Platz sind. Es sind also 5 von 13, könnte man sagen, die in die Nationalmannschaft theoretisch oder in der Nationalmannschaft spielen könnten oder es tun.
Ja, okay.
Wie auch immer.
Immerhin,
Ja, aber
immerhin.
das ist auch mal interessant, sich
So
anzuschauen.
viel zum
Adrian
Legionärstum in der
Mitschewski,
Liga, ja.
also der Stuttgarter Futsalclub macht. Ja, der Stuttgarter Futsalclub, der macht die Torjägerkrone unter sich aus. Adrian Mitschewski und Amar Džindić, der eine 28, der andere 18
Ja.
Tore. Und dahinter kommt dann der Liebling Ribeiro von Hutt mit 15. Ja, Daniel, das so als kleiner Einstieg in die Bundesliga, mal die Torjäger sich anschauen und sich die Frage stellen, wie viele deutsche Spieler haben wir da eigentlich unter den Tops? Ja. Aber es gab ja ein Topspiel. Es gab ein Topspiel, kann man sagen. Und das hieß Hot 05 Futsal gegen Jahn Regensburg Futsal. Es endet 1:1, Daniel. Was möchtest du uns zu dem Spiel erzählen?
Ja, erstmal wieder natürlich tolle Kulisse, 355 Zuschauer. Immer noch top in der Futsal-Bundesliga. Dazu dann etwas penetrant nervige Fotografen in den Ecken. Also ganz ehrlich, ja, also was machen die da? Die stehen dann da hinten rum, finden nur noch, dass einer in das Tor läuft, um dann noch ein besseres Foto zu machen. Finde ich irgendwie grenzwertig, dass die da rumlungern die ganze Zeit. Aber ich kann es verstehen, weil man das Bild ja mit der Kulisse haben möchte. Aber hey, come on, dann mach halt mal 5 Fotos und dann weg da. Also ich verstehe das nicht so ganz. Aber okay. Ansonsten, ja, ich sag vor allen Dingen eins: Campeonato Brasileiro da Alemanha.
Ja,
ja. Okay. Muss man ja dann schon mal sagen. Es hätte jetzt auch die deutsche Staatsmeisterschaft der brasilianischen Wettbewerb sein können, weil halt eben so viele Brasilianer auf dem Platz standen.
Also mehr Brasilianer kriegen wir in der deutschen Bundesliga nicht, nicht auf dem Platz, als wie in diesem Spiel.
Tatsächlich, ja. Und ja, war am Anfang 1-0 durch Barbris, der einen guten Lauf hat auf jeden Fall bei Hot. Und Fehler vom Defensivchef, schätzt Barbris den hohen Ball, der kommt falsch ein, blockt nicht und läuft auch etwas langsam zurück. Dann, ja, rennt er zurück. Auch Rodriguez macht da nicht so in der Rückwärtsbewegung so den besten Eindruck. Dann stand es 1-0, war ja heiß umkämpft das Spiel, obwohl Hot eigentlich nach den Szenen zumindest deutlich mehr am Drücker war und auch deutlich mehr Tore hätte da schießen müssen. Denn dann, aus meiner Sicht, macht Jan was ganz Schönes. Und zwar das V-Flying. Also vielleicht nochmal für alle, die noch nicht so drin sind, V-Flying wäre dann der...
Ja, oder Tannenbaum nennt man das auch.
Tannenbaum kannst du auch sagen. Ja, also man fächert das so ein bisschen auf. Hinten der Fixo hat den Ball, dann rücken die zwei Alas ein bisschen ein. Dann hast du vorne die zwei Pivots, links und rechts. Also sozusagen auch so das Doppel-Ala. Und da kann man natürlich schöne Kombination spielen, wenn vor allem die Defensive das nicht richtig blockt, die Männer. Die dann nämlich in der Mitte stehen. Wie das nämlich genau hier passiert ist. Und ja, dann Rodriguez macht hier das 1:1. War super. Und man muss jetzt auch den 6 Meter davor erwähnen, den unser Litvinenko da schön rausholt, hat auch ein paar gute Paraden gezeigt. Also tolles Spiel. Wäre was Tolles für den Livestream gewesen.
Ich hab's ganz gesehen, Daniel.
Wieso hast du das jetzt schon wieder ganz gesehen? Was hast du denn schon wieder für...
Ist ja der nächste Gegner des MCH. Habe ich mir also angeschaut. Also so nebenbei so ein bisschen geguckt, habe mir vor allem die Endphase angeschaut. Deswegen fand ich auch das Flying-Spiel von Regensburg ganz interessant. Ne? Und vor allem dann nach dem vergebenen 6 Meter, ne, der dann von Lütti wunderbar gehalten wurde, da dachte wirklich, ich habe das Gefühl auch im Spiel, dass ich gesehen habe, hier einfach das Gefühl, Hohenstein dachte, boah, jetzt haben wir's. Und dann wird der Flying einfach konsequent weitergespielt und man macht das 1:1. Und es endet 1:1, ein etwas überraschendes Ergebnis. Man hätte sicherlich nicht gedacht, dass Regensburg in Hohenstein einen Unentschieden holt. Was mir aufgefallen ist, der neue Spieler, da war ich auch dran interessiert, der Nathan Suarez, der hatte auch einen Impact. Also der hatte direkt Impact. Man hat gemerkt, der ist auch voll dabei. Der hat auch nicht nur beim Jubel auf jeden Fall sehr viel Aktivität, also schon mehr oder weniger integriert in die Mannschaft. Fand ich ganz spannend zu beobachten. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist halt jetzt hier auch nochmal vielleicht ein Juniorenspieler. Aber du hast ja schon am Anfang gesagt, vielleicht ist Hot nicht das richtige Spiel. Ich sage, es ist ein Null-Risikospiel. Du kannst den reinbringen und was willst du denn? Also, ob du jetzt Dritter oder Vierter wirst. Also, na gut, aber das ist...
Ja, aus der Perspektive könnte man es natürlich auch sehen. Jetzt mit Blick auf die Playoffs, ja, okay.
Ja, und gegen Hot, was kannst du Geileres als Juniorenspieler da gegen Hot raufkommen und deine Fehler machen und diese Fehler gegen eine Mannschaft, die es richtig gut macht. Also da kannst du sehr schnell Lerneffekte herausziehen. Das ist auch hier mal eine pädagogische Perspektive, gegen die sehr guten Gegner Fehler zu machen. Ist natürlich geiler als gegen eine unterklassige
Mannschaft.
Aber
das ist ja dann ein Führungsproblem. Also was wird von oben durchgegeben? Was ist das Ziel dieser Partie? Da bin ich bei dir. Wenn man als Ziel rausgibt, ey, generell ist Jugend...
Für mich ist klar, wenn das keine strukturellen, also ich habe jetzt leider die Nachricht von Florian nicht vorher abhören können mehr, zeitlich gesehen, aber sollte das jetzt nicht strukturelle Problematik sein, dann ist klar das Ziel, die wollen Dritter werden. So, das ist ganz klar. Die wollen jetzt den dritten Platz. Die wollen mit Weilimdorf darum kämpfen.
Ja, ist auch nicht verwerflich, ne?
Nein, nichts verwerflich, man muss es einfach nur ausdrücken, ne? Und dann ist es ganz wichtig. Haben wir gesagt, wir brauchen kein Youthwashing oder sonst was. Wir wollen einen guten Sport haben und dann macht man es halt so. Und jetzt, deswegen haben wir halt eben da die Campeonato Brasileira de Alemania oder was auch immer. Also, es war ein schönes Spiel, muss man einfach sagen. War
Hätte
attraktiv
ich auch
auf
gerne
jeden
mehr
Fall.
gesehen, ja.
Ja, und ja, kann ich nur bestätigen. Und ja, schön 1-1 geendet.
Top.
Wunderbar. Schön. Nächstes Spiel, Daniel. Was gab es noch auf dem
Ja,
Tableau?
auch ein 1:1. Zweimal 1:1 auch selten. Niedriges Ergebnis,
Nee,
1:1.
warte mal, lass mal chronologisch vorgehen.
Oh,
Um
du, nein,
17 Uhr gab
chronologisch.
es.
Das ist ja kein
Ja,
Mensch. Aber okay,
du willst hier
ja,
nach
mach.
Ergebnis, ne? Hier.
Ja, völlig egal. Ich mache
Eins.
einfach hier random.
Du machst random. Ich mach richtig. Nein, Wacker gegen die HSV Panthers. Das ein weiteres Hamburger Derby hatten wir. Die HSV Panthers gewinnen 4-1. Auswärts in der eigenen Halle, muss man sagen. Und Ono Sagalam ist wieder da. Ono Sagalam ist wieder da. Er war auf jeden Fall im Kader. Ich habe das Spiel auch im Schnelldurchlauf auch gesehen. Also ich habe mir das Spiel auch angeschaut. Und
Und Suntic ist auch,
ist,
also da hat
so, da
man.
komme ich gleich auf die andere. Suntic ist aber einmal wieder da. Nach Verletzung wieder da. Und hat ein wunderschönes Pivot-Tor gemacht, finde ich.
Ja.
Also wunderschön mit der Hacke. Wir können ja auf die Tore eingehen, aber hier muss ich auch noch eins erwähnen. Wenn man nämlich das ganze Spiel gesehen hat, Daniel, da muss man sagen, eigentlich darf dieses Tor gar nicht fallen. Denn es entsteht aus einem Einkick, der eigentlich ein Einkick für die HSV Panthers ist. Da wird, ich glaube, es war Ian Prescott-Klaus, der den gegnerischen Wacker-Spieler abschießt. Oder ja, es war so eine Art ein kleiner Pressschlag, aber da irgendwie dann geht er gegen den Oberschenkel und geht ins Aus. Und die HSV Panthers haben sich auch lautstark beschwert, warum Einkick für den Gegner. Und da sieht man aber im Futsal, so eine kleine Fehlentscheidung kann große Auswirkungen haben. Das war das 1-2 und das war durchaus nochmal Spannung erzeugend. Aber am Ende war es ein wunderschönes Tor von Suntic. Aber du erzähl mir. Erzähl mal mehr zum Spiel. Was hast du denn daraus gezogen?
Ja, zunächst muss man sagen, Wacker, ja, 70 Zuschauer leider nur wieder in die Halle irgendwie gelockt. Die Fotos bei DFB sehen weiterhin aus wie Kreisliga C, unmanaged Club. Und weiter kein Cheftrainer, also kein Lizenzinhaber. Ja, es
Das
sind
ist
3 Monate jetzt
ganz.
rum. Ich bin gespannt, wie das da jetzt läuft. Nach der Lizenz ist eigentlich ein Verstoß gegen Lizenzauflagen.
Ja.
Ich bin gespannt, was jetzt, ob sich da jetzt was tut. Was
Aber
weiter.
stellen wir uns das mal vor. Wacker hat jetzt hier wirklich diese Lizenzfrist überzogen. Also damit müsste eigentlich eine Sanktion her. Was könnte denn eine potenzielle Sanktion sein für Wacker?
Das weiß der DFB halt. Der kann ja alles von Geldstrafe bis Punkte. Also Punkt oder Geldstrafe am Ende, ne? Das sind so zwei Sachen, die man da mit Sicherheit sanktionieren kann. Man könnte auch sagen, ja, nächste Saison keine Lizenz. Grundsätzlich Verweigerung kann natürlich auch sein. Ja.
Ja, aber das ist halt, ne, also wir sehen halt laut Fußball.de immer noch keinen Trainer mit einer Futsal B oder Fußball A Lizenz, zumindest unseres Wissens nach nicht. Hat Ali Yaschar diese nicht. Wenn doch, soll er sich sehr gerne melden und uns Bescheid geben. Dann korrigieren wir das sehr gerne. Aber allen Wissens nach, allen Informationen nach fehlt das jetzt seit mehr als 3 Monaten. Und das ist nicht passend. Genau.
Dann zum Spiel. Es gibt für mich einen großen Verlierer leider dieser Partie, und das ist Mitidji. Mitidji verursacht hier wirklich 3 Tore. Und ohne die Fehler wäre das Ding eng geworden. Denn 1-0 Meier, klassischer Ball von Meier, zieht so in die Mitte. Ja, macht er gerne auf rechts außen, dann zack, so ein bisschen der Vertikallauf, der Horizontallauf. Aber Mitidji steht am anderen Sechser und flaniert zurück. Meier ist beim Ball, als er im 6 Meter vom HSV, wo Celani, ich weiß gar nicht, wer den Ball hat, Celani oder er wird einfach, glaube ich,
Celani
zurückgespielt.
hält, genau.
Genau,
Celani
dann
hält,
ist
glaube ich.
Meier noch hinter Mitidji und sprintet vor ihm und macht das Tor vorne. So, also Mitidji, erstes Tor. Dann 0-2, Öztürk, wieder Mitidji, bleibt vorne stehen, hätte aufholen können, hätte
Oder war
blockieren
das das
können.
Tor, wo erst Jalle halt hält? Ich weiß nicht, aber auf jeden
Nein,
Fall
das
vor
andere
allem.
war.
Okay.
Dann 1 und 3 haben wir. Labiat, schön gespielt. Da steht Elesi einfach in der Mitte rum und träumt, guckt den Ball an. Neben ihm steht eigentlich Labiat. Sieht ihn gar nicht. Träumt so den Ball hinein. Auch vermeidbar. Irgendwie wach sein, gallig, irgendwie, keine Ahnung. Es hat diese Defensive, ist echt ein Problem für Wacker schon die Saison durch. Und 1-4, wieder Metici vorne. Wieder an der Mittellinie, könnte locker eingreifen. Wenn er eingreift, ist er dort. Muss ich sagen, war kein gutes Spiel von ihm aus meiner Sicht. War Hauptverursacher hier. Hat bessere Spiele schon gemacht, muss man auch sagen. Da kann man jetzt ja ein bisschen ins individuelle Coaching gehen, weil man sagt, ey, wenn das hier unser größter Painpunkt ist, unser größter Schmerzpunkt, ja, dann trainiert man mit Tiji das Zurücklaufen, das hinter die Balllinie halt bis zum Erbrechen jetzt die Woche, dann wäre hier mehr drinne gewesen, weil Breisler auch gar nicht mal so schlecht mit seinem Fußball-Torwart-Style. Hatte auch viele Dinger entschärfen, muss man sagen. Könnte vielleicht auch noch mit dem richtigen Stellungsspiel dann auch nochmal ein, zwei entschärfen. Also, Panthers gewonnen. Aber wenn ich mir die Fehler anschaue, war Wacker gar nicht so weit weg. Freut mich für Wacker.
Ja, ja, also durch die Highlights hat man etwas nicht mitbekommen, was mir ein bisschen auffällig wurde, als ich das gesamte Spiel so laufen ließ. Und zwar...
erzählst du immer nur, dass du hier alle Spiele guckst, oder?
Nein, ich habe mir drei Spiele nochmal angeschaut, also ganz spannend.
Freak.
Ja, meine Güte, Daniel, ich will ja auch Fundiertes wiedergeben oder auch Thesen, die ich vielleicht auch durch diese Beobachtung stützen kann. Denn meine Beobachtung war, dass Wacker Futsal-Fitness spezifisch immer zur zweiten Halbzeit einer Halbzeit nachlässt. Das heißt, dann ist die Rückwärtsbewegung schwächer und da sind die Tore auch gefallen. 14., 15. Minute für den HSV und dann 28., das wird das jetzt nicht so stützen, aber 35. auch nochmal das Tor. Also in den ersten Minuten Wacker, sehr gut am Mithalten, aber dann zur Halbzeit einer Halbzeit lässt das nach. Dann lässt die Rückwärtsbewegung nach und dann öffnen sich ja, Türen und Tore für die Gegner. Und das sah danach aus. Also da würde ich sagen, okay, vielleicht hat man da auch ein paar Fitnessprobleme oder ein paar Spieler, die da ja, jetzt noch in der kurzen Zeit arbeiten müssen. Aber Wacker ist ja noch nicht komplett raus. Wacker hat immer noch tatsächlich die Möglichkeit, nicht in die Relegation zu kommen. Es wird halt jetzt langsam eng. Und das ist halt spannend. Aber gut, hier, die HSV Panthers gewinnen das verdient. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und kommen wir zum nächsten Spiel. Der TSV Weidendorf zündet jetzt mal den Motor. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob es Ferrari war gegen Penzberg. Da können auch andere so viele Tore schießen. Aber 14-3, wieder so ein enorm hohes Ergebnis. Also ich will jetzt nicht über jedes Tor sprechen. Hast du da was zu sagen?
Nein, ich habe auch nicht jedes Tor. Weil im Grunde sieht man direkt, natürlich irgendwann nach dem 5-0 gibt man sich auf. Man fängt so komische, so billige Tore. Das ist schon nicht mehr, das ist schon echt Reputationsschädigung für die Bundesliga, weil es auch teilweise lustlos aussieht, wie das 8-1 von Cesar, dieses Pressing, ja, einfach, da fällt der Ball ins Tor einfach rein, weil Cesar einfach angerannt kommt und keiner hat richtig Lust, das regt sich auch keiner mehr auf. Ja, am meisten tut mir noch Lochhoff leid im Tor, der wieder ein paar gute Dinger da rausholt, aber ja, was soll er auch machen? Ich meine, das sind 100 Zuschauer in der Halle, die sehen dann sowas. Tore sind schön, definitiv, aber das war schon sehr, sehr demoralisierend, die Tore. Am schönsten am Spiel fand ich, muss ich sagen, hinten die Mattenbanner vom TSV Weilimdorf, denn man deckt, vielleicht ist es auch in den letzten Spielen schon so gewesen, aber jetzt aufgefallen, man deckt diese Schulsportmatten, die man nicht in jeder Halle zur Seite ziehen kann, wie wir es in Düsseldorf jetzt machen, im Comenius. Wir packen die mal auf die Kameraseite, sodass man die nicht sieht. Und sie haben sich echt in der Größe der Matten Banner drucken lassen. Sieht echt stark aus. Also damit hat man da nämlich einen schönen Spot beim MCH. Da sind aber diese Banner in dieser Halle, auch bei Pauli, ganz viele von diesen Matten, das sieht halt einfach nicht schön aus, aber klar, ist auch schwer, die irgendwo anders hinzuwuchten. Also hier aber ein schöner Ansatzpunkt zu einer Lösung des Problems.
Ja, also Weilendorf macht in der Außendarstellung, sei es bei den Spielen oder auch im digitalen Raum, durchaus ein gutes Bild, muss man einfach sagen. Das wirkt gut, ne? Du würdest jetzt natürlich auch sagen, die Fotos wirken gut im Fußball.de, wobei bei Josip Cesar immer noch kein Foto ist, das kann man jetzt noch mal hier bemängeln, während bei Penzberg das auch recht kunterbunt ist, was dort zu sehen ist. Ja, gut, ich brauche da nicht viel zu verlieren. Penzberg macht mir einfach Bauchschmerzen, weil sie auch jetzt das nächste Spiel gegen Wacker spielen. Da geht es um einiges. Ja, mal schauen, wie Penzberg da abschneidet. Haben aber sicherlich immer wieder mal Potenzial gezeigt. Aber Weilimdorf hat wahrscheinlich hier, kommt so langsam ins Laufen. Ich glaube, Weilimdorf ist nicht ganz abzuschreiben, auch für die Playoffs, können auf jeden Fall oben auch ärgern. Haben sich einiges aufgespart in dieser Saison und haben jetzt einfach mal 14 Dinger rausgeholt. Ich werde keine Tore davon kommentieren, weil es schlussendlich einfach zweistellig ist und auch über 10 Tore Unterschied. Also es ist wiederum fast, ist das ein Rekordspiel? Ich glaube ja, irgendwie Rekordspiel, Rekordsieg.
Gut. Ja, ich glaube zur Halbzeit auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall, das 10-1 zur Halbzeit dürfte Rekord sein.
Ja, kann ich mich nicht das erinnern. Und das ist schon Aussage genug. Ja. Daniel, kommen wir zu unserem ganz besonderen Duell. Ja. Und zwar meine Herzensangelegenheit gegen deine Herzensangelegenheit. Der MCA Futsal Club hat gegen Fortuna Düsseldorf gespielt, das Westderby. Ich war vor Ort, leider konntest du kurzfristig nicht, sonst hätten wir uns da gesehen, es hätte mich sehr gefreut. Aber du hast sicherlich einiges mitbekommen. Und was ich aber vorab sagen kann, Daniel, den direkten Vergleich habe ich diesmal gewonnen. Also wie schon letzte Saison, auch diese Saison, weil es endete 1:1 durch Auswärtstore, könnte man jetzt sagen. Durch das 4-4 im Hinspiel hat der MCH diesen direkten Vergleich gegen Düsseldorf gewonnen. Und es war ein sehr interessantes Spiel. Es war tatsächlich spannend von Anfang an. Es war auch wirklich so eine Art Derby-Dynamik drin im Spiel. Gar nicht diese, es war nicht wild. Es war keine, irgendwie, wo du denkst, so, das war irgendwie aggressiv oder sowas, sondern da war einfach, da war Futsal-Dynamik drin. Das gefiel mir. Und ja, willst du ein bisschen zu den Spielen erzählen oder soll ich ein bisschen Roundup geben?
Ich kann dir nur das aus den Highlights erzählen.
Dann muss ich aber, dann muss ich hier ein bisschen
also,
ergänzen.
Ja, pass auf, ich erzähle, du ergänzt, weil ich kann ja nicht viel erzählen. Also, zunächst erklär gleich mal 178 Zuschauer, die habe ich da nie gesehen, aber die kommen ja irgendwie später, habe ich gehört, dann kannst du ja gleich nochmal erklären. Dann habe ich einen bärenstarken Kadi gesehen, Kadi Raldibra im Tor, freut mich ja mega, mit dem ich auch ein paar Mal trainiert habe. Jetzt kann er endlich zeigen, was er drauf hat, nachdem er wirklich 1,5 Jahre wirklich immer dabei war, immer auf der Bank. Boah, das war also sein Spiel. Das war das Spiel von Kadir Libra. Ohne gab es für mich jetzt jedenfalls nach den Highlights mehr Chancen auf Seite von Fortuna.
Kommen wir gleich drauf.
Dann 0-0, ja, stark. Und ich fand es gut, dass der MCA mit Flying angefangen hat. Endlich mal die Relativitätstheorie, wobei ich immer sagen würde, testet in der ersten Halbzeit und dann legt eure Endstrategie für die zweite fest. Aber ich fand es gut, dass man versucht hat, mal zu variieren, mal mit Flying zu beginnen und dann wieder normal spielen. Das habe ich gesehen, kannst du vielleicht auch gleich sagen, wie es weiterging. Ansonsten, klar, das Tor von Getschi, irgendwie Fars spekuliert da etwas zu hart, nämlich auf den Ala-Pass. Dadurch reißt er die Lücke, durch den auch der Ball durchgesteckt wird. Und der Groth steht am Anfang wieder ein bisschen zu tief, kommt nach raus, deshalb in der Bewegung. Macht natürlich Getschi dann super, lässt er sich nicht nehmen. Der bei uns der Fixo auch ein bisschen zu weit weg, rückt auch nicht in die Mitte ein. Also
der hat sich wegziehen lassen.
Hat sich das gut wegziehen lassen, hätte er eigentlich stehen müssen. Ball synchron verschieben war da nicht der Fall, aber okay, war gut gemacht vom MCH, muss man sagen. Und ja, was will ich zum 1:1 sagen, dass die Hand Thiemanns, ich weiß es nicht, super verpixelt, es sieht aus wie Hand. Ich bin aber bei diesen ganzen Regeländerungen mit Handspiel auch irgendwie lost über die letzten Jahre. Jetzt einfach gesehen, okay, vom Gefühl her ist es ein Handspiel, der geht irgendwie da rein, dreht das da so hin.
Ich habe mit den Yoshi, also Eike Thiemann, gesprochen am Spiel. Super, super cooler Typ, auch einfach. Es geht auch ganz offen mit um. Kommen wir gleich drauf. Du hast ja mehr oder weniger jetzt eine Kurzzusammenfassung gemacht. Soll ich es ein bisschen ausführlicher machen?
Ja, ich habe noch zwei Punkte, dann kannst du alles machen.
Okay, sehr gerne.
Dann habe ich noch, dann nach dem ganzen Spiel, was für mich sehr ausgeglichen war, verstehe ich, finde ich witzig, dass Sentuk sagt, ja, waren ja viel besser oder nach dem Motto, wir haben ein super Team, wir stehen viel total ungerecht da unten. Ich kann das verstehen nach 3-4 Spieltagen, aber ich kann es nicht verstehen, fast zum Ende der Saison, wir stehen da unten so unrecht, weil, hey, die Saison ist vorbei, ihr steht da unten zurecht, sonst würdet ihr da nicht stehen.
Ja, noch ist die Saison nicht vorbei, aber ich kann dich verstehen, es ist also schon eine ganze Menge gespielt.
Muss schon ein bisschen devot sein, ja. Genau. Es kann sein, dass natürlich auch Spieler gefehlt haben, ganz klar, aber naja, ich bin ja immer ein bisschen.
Ist es, du weißt selbst, es ist immer unglücklich, Spieler nach dem Spiel direkt da so was zu fragen. Und wie sieht es jetzt mit der Saison, fragt der Interviewer, wie sieht es mit der Saison aus und so weiter und so weiter und so fort. Dann da fragst du lieber einen Trainer, der da ein bisschen, ich sag mal, die Meta-Ebene hat. Ne?
Das haben die Clubs ja alle noch nicht so richtig raus, das Feeling dafür. Ne?
Genau.
Dann fand ich geil den Wischer, der im Interview, der Wischer war
das größte Highlight. Im Werbebanner.
Der Hallenwischer, der Mob im
Weg. Ich dachte, ich stand ja daneben. Ne? Ich stand so in Sichtweite.
Ach, du warst der Mob? Nein. Okay.
Ja, ich war der Mob, genau. Ich habe den Mob dahingestellt. Einfach mal gucken, ob das bei Ligen auffällt. Ja,
come on, also, was denken die von den Ligen? Also das ist produziert, das kostet Geld und der filmt den Mob. Also da muss man doch mal ein bisschen aufpassen.
Da kann er einfach den Mob aus dem Weg tun oder sich eine bessere Position suchen.
Wirklich.
Das ist echt schade.
Und am Ende steht Klassenerhalt, Fortuna, Playoffs.
Richtig.
Mega, haben sich alle gefeiert bei uns. Ja. Yes, das war der Punkt, egal wie, egal was, ein Punkt, bam, Klassenziel oder Ziel erreicht.
Damit starte ich jetzt auch meine Analyse des Spiels. Ich starte jetzt meine Analyse des Spiels genau mit diesem Punkt. Herzlichen Glückwunsch, Fortuna Düsseldorf. zum frühzeitigen Klassenerhalt. Ne? Das ist sicherlich gut und man hat den Platz 5 jetzt erstmal. Ob man dort bleibt, da wird man jetzt noch kämpfen müssen, aber darum solltet ihr auf jeden Fall, um den Platz solltet ihr kämpfen, weil es auch dann einfach für euch in den Playoffs machbarer wird, denke ich. Aber kommen wir zum Spiel. Du hast, was hast du am Anfang gesagt? Du hast jetzt auch so lange ausgeführt. Aber Zuschauer hast du gesagt, genau, 178 waren es laut Fußball.de. Jetzt komme ich mal mit dem Punkt. Beim MCH füllt sich die Halle in den ersten 10 Minuten des Spiels. Also da kommen da noch viele nach. Ne? Ganz wichtig, ich weiß nicht, wie man das da rauskriegt irgendwie. Und es waren mit Sicherheit 178. Alle, die in der Halle waren und dann während des Spiels das auch gesehen haben, ich würde sogar fast tippen auf 200, weil ich kenne ja auch die Anzahl der Sitze und Stehplätze. Und das war schon ein gut besuchter Spiel. Also es war einem Westderby auf jeden Fall unter den Voraussetzungen, die wir haben, in der Futsal-Bundesliga würdig. So, das zu den Zuschauern. Aber kommen wir auf die erste Halbzeit. Die ersten 5 Minuten war Fortuna auf jeden Fall das bessere Team. Also da hatte man auch ein, zwei sehr gefährliche Szenen vor dem MCA-Tor. Ne? Du hast von Kadi Dibra angesprochen, der da wirklich überragend ist. An diesem Tag auch ein Garant für die Null lange Zeit. Aber dann nach so 5 Minuten hat der MCH immer mehr dagegen gehalten und auch erkennbare Druckphasen entwickelt, so könnte man das sagen. Und vor allem zum Ende der ersten Halbzeit hat der MCH auch mehrere wirklich sehr gute Einschussmöglichkeiten. Zwei Aluminiumtreffer hat er liegen lassen. So zum Beispiel Martisch, der völlig frei aus 6 Metern den Ball an den Pfosten ballert. Also schade. Erste Halbzeit war aber, muss ich sagen, insgesamt recht ausgeglichen und auch von den Torchancen her hätte es auch da 3-3 stehen lassen stehen können. Aber wie gesagt, das 0-0 geht auf jeden Fall auf der MCH-Seite an Kadi Dibra. Der hat da wirklich die Dinger rausgeholt. Technisch, taktisch wirklich toll. Und Fortuna hat mit De Groot auch einen guten gehabt. Also der hat Ruhe ausgestrahlt.
Muss auch sagen, ja.
Und bei den Aluminiumtreffern musste er nicht viel machen. Aber das kam nicht so rüber in den Highlights, aber der MCA hat häufiger so 2-gegen-1 Situationen gefahren und dann hat Fortuna das gut gelöst, indem De Groot zum 2-gegen-2 rauskommt sozusagen und dann hat der MCA immer wieder versucht, den Querpass und dann war ein Fuß von Fortuna dazwischen, sodass man irgendwie, es waren Chancen, aber es war nicht so zwingend. Gut, kommen wir aber auf die zweite Halbzeit. Du hast schon gesagt, der MCH mit einer, ich muss sagen, wenn man es gesehen hat, es war eine verunglückte Überraschungsflying-Geschichte, weil Kadi hat das noch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er da schnell wechseln sollte. Dennoch hat man es durchgezogen mit dem Flying am Anfang, hat auch einen Torschuss abgegeben, aber danach hat man es dann nicht mehr gemacht. Gut, aber insgesamt muss man sagen, die zweite Halbzeit gehörte schon auch dem MCH. Ich habe mir das Spiel nochmal deswegen auch angeschaut, um da eine Einschätzung geben zu können, weil in der Halle ist das immer sehr schwer. Während Fortuna so ein- bis zweimal oder einmal gefährlich über einen abgefangenen Ball durch Judacek war, dessen Schuss Dibra auch überragend rausholt und dann auch nochmal Schnitzeling über einen Doppelpass sich freispielt und dann im 1-gegen-1 gegen Dibra auch das Nachsehen hat, weil Dibra da wirklich wunderbar mit Knieabwehr und schön mit mitgeschwungenen Armen pariert, war richtig toll. Gut, und dann hatte der MCH bei der zweiten Halbzeit auf jeden Fall das Heft in der Hand und war mehrheitlich am Drücker. Es war aber gefühlt nicht so, also im letzten Spieldrittel, Spielfelddrittel, war man zu hastig. Als hastig. Aber ach Gott, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall zu hektisch. Hektisch, genau.
Ja. Ja, da hat aber auch Sinn ergeben.
Ja, bitte, ja. Hat alles Sinn ergeben. Aber man konnte auf jeden Fall mehrfach vor die letzte Fortuna-Verteidigungslinie kommen. Und dann nach einem schönen Diagonalpass von Agnima. Getschim umkurvt De Groot und schiebt dann zum 1-0 rein. Hier kann man das ganz einfach analysieren. Joscha Faas steht in der Defensive auf Ala, Gegenspieler ist Getschim und lässt sich durch die Körperhaltung des ballbesitzenden Fixo Cleversons auf die vorderste Verteidigungslinie locken. Ja, vereinfacht gesagt, erwartet Pass, wie du schon gerade sagtest, den Ala-Pass. Pass von Cleverson auf Getschim. Das erkennt Cleverson, legt den Ball mit der Sohle aber nach hinten hinter sich ab, auf den anderen Ala Agnima, während Faas seinen Gegenspieler, also den gegenüberliegenden Ala Getschim, aus den Augen verliert, weil er nur mit Blick auf den Ball verteidigt und so nicht mehr die Kontrolle über Getschim hat, sondern nicht nur das, sondern auch die Kontrolle über den kompletten Raum hinter sich verliert. Und in diesen läuft Getschim dann rein, unbemerkt durch Faas, der das nicht realisiert in dem Moment. Und Agnima hat den Ball dann perfekt dosiert, wirkte schon fast ein bisschen langsam, aber schön dosiert, diagonal in die Tiefe zu Getschim, während der Fixo sich rausziehen ließ durch den Pivot. Und so hat Getschim dann in aller Ruhe den Ball verarbeiten können und Faas lief nur noch hinterher. Und das ist ein Punkt, ich möchte immer gerne einen kleinen analytischen Wert mitgeben. der mir bei Fortuna häufiger auffällt, bei einigen Spielern, das darf nicht passieren, immer wieder zu erkennen bei Fortuna, dass dort individualtaktische Schwerpunkte in der Defensive kaum bis gar nicht vollständig auf dem Schirm sind. Ne? Ein paar Spieler wie Hudacek, Rečnicek sind da deutlich weiter, aber ich habe nicht das Gefühl, dass individualtaktische Defensive bei Fortuna ganz aktiv angegangen wird. Das lässt sich auch, also habe ich durch dieses Spiel, ich habe jetzt Fortuna mal wieder, also mehrfach in der Saison ganz gesehen, man kompensiert das häufig, ordentlich über Kampf- und Laufarbeit, ja, aber das funktioniert halt nur bis zu einem bestimmten Punkt, beziehungsweise bis zu einem bestimmten Niveau. Mit individualtaktischen Grundlagen könnte man deutlich effizienter und effektiver verteidigen. So, das wäre für mich als Trainer zum Beispiel eminent wichtig, da, ne? Wenn ich nicht nur um Platz 5 kämpfen will, sondern um Platz 4 spielen will, dann habe ich so einen breiten Kader, wo zwei, drei wirklich gute Spieler sind, die als Role Model für diese anderen Spieler als im Coaching dienen können. Und dann kann man auch in Richtung Top 4 gehen vielleicht. Denn Top 4 wäre auf jeden Fall möglich, wenn man individual taktisch besser verteidigen würde. Und nicht nur kompensiert über Kampf- und Laufarbeit. Gut. Deswegen, das dazu. Ich will jetzt auch nicht zu viel Kritik machen, aber ich will es auch einfach sagen, das ist eine Analyse und das will ich auch mal loswerden, denn ja, das ist ein Korrekturvorschlag. Ne? Wir zeigen ja auch immer auf, wenn wir hier analysieren, dass wir konstruktiv sind, also Korrekturvorschläge geben, sei es auch strukturell mal gegenüber Verbänden oder den DFB. Jetzt hier sportlich in der Analyse von Bundesligaspielern. Ja, und falls das sich negativ anhört für euch da draußen oder ungerecht oder manche fühlen sich sogar durch so ein Korrektiv. Es gibt so eine schöne Metapher aus der Pädagogik, wenn man sich wie begraben fühlt. Nee, wir begraben hier niemanden. Wir pflanzen. Wir pflanzen. Wir schicken niemanden unter die Erde, um ihn zu begraben, sondern damit er wachsen kann. So, man kann sich also entscheiden, wie man das wahrnehmen will. Und ich hoffe, man sieht das entwicklungsorientiert. Punkt. So, das zu dem Gegentor. Du merkst, ich führe lange aus, weil ich einfach das Spiel genossen habe.
Ja, das merke
habe.
Ich. Jetzt kannst du dann wenigstens immer nicht wieder ausführen, dass ich ja hier die Fortunen zu breit reden würde.
Ich mach,
so wie du ein 1:1 so langziehen kannst, ist schon sensationell.
Es war ein wunderbares Westderby. Ich möchte es auch mal abfeiern. Es kommt nämlich jetzt zur spektakulärsten Szene des Spiels, das 1:1 durch Thiemann. Flying Fortuna, super, bei rund 4 bis 5 Minuten noch zu spielen, holt Fortuna den Stand, bei Stand von 0:1 den Flying raus. Aus meiner Sicht, das habe ich nicht immer so gesehen bei Fortuna. Man hat dazugelernt, denn wie wir auch manchmal schlussfolgern, so im Allgemeinen sind 4 Minuten für 2 eigene Tore oder zumindest oder unentschieden dann noch holen bei 1 Tor Rückstand das Minimum. 4 Minuten sind das Minimum. Also da gehe ich mal davon aus, dass sie es bewusst zu diesem Zeitpunkt mit dem Wissen gebracht haben. Gut, dann hat man erst den Flying über einen eingewechselten Spieler gespielt. Ich glaube, es war Ben Haller, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. War das der? Genau, der war da. Das hat aber nicht funktioniert. Dann hat man einfach de Groot einfach auf den linken Ala gestellt. Und der hat einfach, man merkt das einfach, der hat einfach am Fuß das Selbstbewusstsein. Das ist der selbstbewusste Spieler gewesen, Feldspieler bei Fortuna in der Situation. Der sucht den Abschluss und ist auch in diesem Spiel der entscheidende Mann für Fortuna. In der Offensive, wie immer, fast. Also wie häufig. Also ich übertreibe mit immer, aber du weißt ja, de Groot ist für mich der beste Spieler auf allen Positionen bei Fortuna. Gut, beim Tor kriegt de Groot den Ball. Sein Gegenspieler Matic kommt einfach einen Tick zu spät in das Covering, also Schließen der Taschenlampe sozusagen. Aber es war auch nicht so schlecht von Matic. Doch de Groot, der sucht einfach den Abschluss. Und ob es nun jetzt ein Torschuss war oder ein bewusster Pass, der bewusste Pass ist auf jeden Fall hochgekommen, ja, auf Brusthöhe müsste man sagen. Das ist egal, was de Groot sich dabei dachte, denn neben dem Pfosten steht Thiemann, der den Ball dann und das dann jetzt auch nochmal reflektiert, mit der Hand bzw. dem Arm reindrückt. Ganz spannend, dass der Kommentator sich anscheinend mit Handspielen noch nicht so intensiv auseinandersetzt, denn es gibt da immer Regeländerungen und so weiter. Denn der äußerte dann in den Highlights, das habe ich mir auch angeschaut, ich muss ja mal wissen, was so ein bisschen reflektiert wird, oder gesagt wird, damit ich das reflektieren kann, dass der meinte, dass durch den angelegten Arm ein reguläres Tor jetzt hier gefallen ist. Aber meines Wissens nach, und da dürfen mir die Schiedsrichterkollegen sicherlich oder die Schiedsrichterleute da draußen sicherlich weiterhelfen, wenn ich falsch liege, aber ich habe gut recherchiert, ich habe auch nicht bei ChatGPT gefragt, sondern tatsächlich im Regelwerk, ein angelegter Arm oder eine angelegte Hand wird bei Torerzielung als Handspiel gewertet. Also da müssen wir echt drüber sprechen, Daniel. Das ist, Es gibt nämlich vier strafbare Handspielarten. Also wenn eine davon zutrifft, darf man, muss man Handspiel geben. Und zwar, egal ob angelegt oder nicht oder was auch immer, wenn ein Tor erzielt wird damit, wenn die Armhaltung unnatürlich ist, wenn der Arm über Schulterhöhe ist oder wenn es absichtlich ist. Und wichtig, es ist die, das mit all das ist, oder besser, wenn ein Tor erzielt ist, wird, ist hier, schließt alles andere dann aus sozusagen. Ne? Also ist die Ausnahme, wenn unabsichtliches Berühren des Balles mit dem Bereich des Armes oder der strafbar ist, kurz vor der Torerzielung durch den Schützen gemacht wird, dann wird das aberkannt. Und das finde ich spannend, denn aus meiner Sicht ist, ich habe ja mit Yoshi noch gesprochen, der meinte, ja, der hat ihn an den Arm gekriegt und hat auch, wenn man die City Highlights anschaut oder auch einfach das Video nochmal langsam laufen lässt, Clemens Burmeister hat ja sogar das so geschildert oder nochmal videobasiert gezeigt. Schön in Zeitlupe, dann sieht man, es ist schon eine sehr aktive Bewegung. Und er macht den Ball mit dem Arm rein. Und das ist natürlich dann eine krasse Fehlentscheidung, muss man einfach sagen. Auch wenn man das im Spiel der MCH kurz sich beschwert, aber es ist eine krasse Fehlentscheidung, weil beide Schiedsrichter eine klare Sicht auf den Spieler haben. Und vor allem der untere Schiedsrichter diese aktive Bewegung mit dem Arm zum Ball, auch wenn er angelegt ist, sieht. Und er gibt das Tor. Und deswegen frage ich hier nochmal an alle Schiedsrichter da draußen, wenn es ein Tor ist mit dem Arm auch angelegt, ist es doch kein Tor. Das ist ein Handspiel, laut Regelkunde, die ich habe. Und ja, und es ist ja auch noch eine absichtliche Bewegung zum Ball, ja. Und es wirkt auch nicht ganz natürlich, so wie er den Arm so nach vorne nimmt. So, unabhängig davon, 1-1, es wurde gegeben, kann natürlich ein blödes Tor sein für den MCH, weil es ja auch jetzt nur einen Punkt gab und nicht drei. Was für den Abstand zum Relegationsplatz auch Auswirkungen hat. Gut, durch dieses Handspieltor, so können wir sagen, hat Fortuna auf jeden Fall seine Klasse, also die Klasse gehalten. Glückwunsch dazu. Und Yoshi, so Eike Thiemann ist eine absolut ehrliche Sau in der Hinsicht. Der hat das im Nachgang auch. Er wusste selbst nicht, ganz ehrlich, wie der, also was jetzt der Handspiel war oder nicht. Also das ist ja auch ganz wichtig. Aber die Schiedsrichter müssen es wissen. Und aus meiner Sicht dürfen sie es hier wissen und auch abpfeifen. So. Aber 1-1. Nicht unverdient vor Fortuna, muss ich auch sagen, aber es wäre auch durchaus verdient gewesen, wenn der MCH gewonnen hätte. So war es ein spannendes Westderby und ich schließe meinen Kommentar dazu ab. Punkt.
Ja, dann lass das so stehen und komm zum letzten Spiel. Was soll ich dazu sagen? Hast alles gesagt? Ich habe meinen Teil gesagt. Lass aber zum letzten Spiel kommen. Pauli gegen SFC. 1:8. 120 Zuschauer. Beim Spiel finde ich schon gut. Hat sich deutlich gesteigert bei Pauli auf jeden Fall. Sipai fehlt weiterhin, aber den Insta-Stories zu folgen, ist er ja anscheinend im Urlaub. Und ja, da jetzt kommt Renner mal vom Beginn gespielt. Bin jetzt gefreut für ihn, dass er die Chance bekommen hat, natürlich gegen den starken Gegner. Und ja, was soll man sagen? Der SFC hat hier wieder ganz klar die Meisterschaftsansprüche unterstrichen, ganz abgeklärt. Nimmt er hier Pauli auseinander, die durchaus ein paar Chancen hatten, auch gute Chancen rausgespielt haben. Aber ja, die Qualität ist einfach unglaublich und waren wieder auch schöne Tore dabei. Und Michewski hat einfach einen Lauf. Ja, man hat es noch beim 0 zu 1 habe ich noch hingeschrieben, so wie auch beim 1 zu 6. Zwei Standards, dort blickt alle natürlich weit, oder Klassiker, man blickt auf den Mann statt auf den Ball. Auf dem Ball steht auf dem Mann so rum. Keiner hat die Männer im Auge, deswegen kann der SFC dann auch da stark abschließen. Und ich finde das 0 zu 3, jetzt kann man nochmal herausnehmen von Gingic. Er bekommt den Ball aus 13 Metern, legt ihn mit rechts, legt ihn auf links, zieht direkt ab und knallt den dann einfach an den Innenpfosten rein, glaube ich, war es an den Pfosten. Das ist schon ein wahnsinniger Spieler einfach.
Da war noch ein geiles Tor, aber ich glaube, es waren einfach Striche, so können wir es sagen. Da kommen Striche. Man muss einfach sagen, Stuttgart bundesligaweit einfach das stärkste Team im Abschluss. Also unfassbar. Auch, ich habe dieses Spiel nicht ganz gesehen, Daniel. Da nur die Highlights.
Oh.
Ja, aber betrachtet man einfach mal die Regionen auf dem Spielfeld, aus denen die Tore erzielt werden in der Bundesliga, so wird im Gegensatz zu anderen Teams, wenn man Stuttgart da in den Vergleich zieht, also andere Teams schießen nicht so häufig wie Stuttgart aus der zweiten Reihe. Also das heißt, viele Teams, die gehen immer Richtung 6 Meter und das ist so deren Schussregion gefühlt. Aber Stuttgart fackelt nicht. 8 bis 15 Meter, keine Entfernung. Das zeigt einfach, dass das Team einfach zahlreiche schussstarke Spieler hat. die Fackel nicht lange, sobald sich eine Schusslinie anbietet, und dann nutzen sie die, oder weil sie individual, taktisch und technisch gut sind, ne, Schuss finden, einbauen und so weiter, den Ball attackieren, sie schaffen sich auch diese Schusslinie und dann wird abgezogen. Und die haben wirklich, das ist auch ein Unterschied, den ich im Gegensatz zum Platz 2 und 3 sehe, diese Schussqualität aus der zweiten Reihe.
Ja.
Wahnsinn, muss man einfach sagen. Die treffen das Tor.
Ich finde auch gut, dass Hatz Javtic dort gut ins Team integriert wird, hat ja auch eine Hütte gemacht. Ja, eine. Ja, also der SC gefällt mir. Zu Recht da oben, tolles Duell mit Hohenstein. Wahrscheinlich werden wir beide Teams auch im Finale dann nach den Playoffs dann wirklich im Endspiel sehen. Das wird schon mal ein geiles Futsalfest werden. Können wir uns drauf freuen. Und ich glaube aber auch, Pauli hat sich gut gemacht über die Saison, haben sich da ihren Platz erkämpft, wo sie vielleicht einige nicht gesehen haben. Und ja, sind da jetzt fest da in der Bundesliga drin. Mal gucken, ob es noch wackelt dann, wenn Wacker jetzt nochmal Gas gibt. Aber es wird auch schwer, wenn jetzt Wacker nochmal ran will. Klar.
Ja, wir werden es sehen. Ne, Daniel, das war's mit der Bundesliga.
Das war's.
Ausblick noch auf den 11.2. und 12.2. Wollen wir das noch schnell machen? Nächster Spieltag, 15. Spieltag. Es sind nicht mehr viele. Wir kommen in Richtung Zielgerade der Bundesliga-regulären Saison. Jan Regensburg gegen den MCA Futsal Club am Samstag. Was sagst du?
Jan.
Ich drücke dem MCH die Daumen. Fortuna Düsseldorf gegen Weidingdorf.
Das wird natürlich eng. Heimspiel. Unentschieden. Diplomatisch. Punkt.
Ich gehe auf TSV. Stuttgarter Futsal Club gegen die HSV Panthers.
SFC.
Wäre auch mein Tipp. Dann St. Pauli gegen Hot.
Hot.
Sag ich auch. Oh, und das ist ein spannendes Duell. Penzberg gegen Wacker. Wacker lange Anreise.
Eieiei. Also in Hamburg, ne?
Nee, in Penzberg.
Ja, vielleicht Penzberg. Nee, Wacker. Also wenn die mit der Mannschaft anreisen jetzt, mit Doncic. Dann wird das schon reichen, mit Chirosi dabei. Ja,
wie Penzberg sich jetzt die letzten Spieltage präsentiert hat. Wacker, ich denke auch.
Komm, Wacker.
Gut, Daniel. Und das war's. Somit haben wir unsere Prognose.
Ich
bin glücklich, du bist glücklich. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche noch und ein schönes Futsal-Wochenende und allen draußen, da draußen genauso.
Schöne Woche allen. Jo, ciao.